Sie übernehmen die Stelle von 009. Er wurde in Ostberlin tot aufgefunden. Mit diesem Ei in der Hand.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Willkommen bei Filmriss. Ich bin Jasmin und ich habe den Robert bei mir.
Hallo, hallo.
Hallo?
Ja, Alex wird sich auch noch gleich zu uns gesellen. Und wir
führen euch heute durch die Sendung.
So ist es. Ich bin hier erstmal so.
Genau, wir können erstmal sagen, es ist Jasmin zum ersten Mal an den Reglern und da kann, das ist einfach mal so.
Genau, wir hoffen, dass wir.
Ein Knopf nicht erwischt werden oder so.
Genau, wir hoffen, dass wir hier alles, was wir technisch versauen, inhaltlich wieder
wettmachen, genau.
Genau, das ist glaube ich, unser Ziel und Alex ist auch eingetroffen.
Hallo, schönen guten Tag.
Berlin. Wir grüßen euch ganz herzlich hier von der Berlinale die letzten Tage. Wir sind durch, oder?
Also so langsam ist man fertig. Ja. Die Filme haben sich gemehrt und der Kopf ist langsam zu.
Ja, ne? Irgendwie muss man das ja alles noch auseinanderpuzzeln danach dann so. Es ist wirklich viel gewesen an Eindrücken und im Schnitt fand ich es eigentlich
ja
ein gutes Programm. Also es hat sich so fortgesetzt, wie es die ersten Tage war. Vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau, was so die großen und Wettbewerbsfilme anbetrifft. Da waren schon die Highlights irgendwie ziemlich geklungen am Anfang.
Ja.
Aber alles in allem war das auf jeden Fall ein solides Programm.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wieder mal, wie immer bei der Berlinale, durchwachsen. Man hat halt einfach so viel Programm und es ist halt auch einfach schlau, sich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen, sondern vielleicht auch ein bisschen flexibel zu sein, weil man weiß nicht, was man kriegt. Aber am Ende sind die Überraschungen dann immer das Schönste, finde ich zumindest. Und diesmal konnte ich sehr viel vom Wettbewerb mitbekommen, was sonst nie der Fall war. Und das war für mich ein Wechselbad der Gefühle, möchte ich sagen. Weil man hat ja doch irgendwie auch eine gewisse Erwartungshaltung an den Wettbewerb. Das sind die Filme, die wirklich das Festival repräsentieren sollten. Und da war Gutes und Schlechtes dabei dieses Jahr, würde ich sagen.
Das ist ja eigentlich immer so, ne?
Ja.
In den vergangenen Jahren, wenn ich irgendwie mal den Wettbewerb verstärkt mitgenommen habe, dann war ich halt meistens eher enttäuscht, muss ich sagen. Also da waren dann viele Entscheidungen dabei, die ich nicht so richtig nachvollziehen konnte. Enttäuschungen gab es in diesem Fall wenig im Wettbewerb, fand ich. Das war, was war halt dann schon immer noch irgendwie okay.
Mhm.
So totale Ausfälle, die es in der Vergangenheit auch gab, abgesehen von Hot Milk, mal ausgenommen wirklich dieses Jahr. Viele Filme, die halt irgendwie auch Berlinale co-produziert sind, also irgendwie in diesem Berlinale Talentpool halt irgendwie entstanden sind, sind dann ja auch gerne im Wettbewerb und haben da wirklich nichts zu suchen.
Ja, das stimmt.
Und dieses Jahr war es dann eigentlich schon so ein bisschen höher, finde ich, das Niveau und das Level. Vielleicht, wie gesagt, nicht unbedingt auf dem gleichen Niveau wie die ersten Filme, die wir gesehen hatten. Wir haben uns ja beim letzten Mal hier getrennt, als wir in Mickey 17 gegangen sind und Bong Joon-ho delivers.
Er ist ein Großmeister und wir haben, glaube ich, schon ein bisschen drüber geredet. Der Vergleich passt sehr gut. Okja und Snowpiercer sind so ein bisschen
die
beiden DNA-Teile, die da zusammen gespliced werden, passenderweise in Mickey 17. Mhm. Das funktionierte für mich wunderbar. Mhm. Also ja, Mickey 17 auf jeden Fall ein Highlight. Aber wenn man zurück zum Wettbewerb geht, wir hatten es ja vielleicht schon ein bisschen erwähnt, aber Dreams bleibt im Kopf für mich. Es ist ein Film, der, der nachhallt und ich glaube, der auch noch Wellen schlagen wird über dieses Festival hinaus.
Das denke ich auch, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall einer, der ganz sicher ins Kino kommen wird, wie viele von den Filmen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, gerade im Wettbewerb oder im Special bestimmt einen Start bekommen oder bereits haben. Ich denke da beispielsweise natürlich als erstes an den Drömer, den ich gestern gesehen hatte, den anderen Traumfilm. Es sind so viele Traumfilme, die sich da im Programm, die alle auseinanderzuhalten, ist ein Albtraum. Und Drömer ist der dritte Teil einer Reihe eines norwegischen Regisseurs, der hat mit Sex und Liebe bereits zwei Filme gemacht. Träume ist jetzt der dritte und der letzte in dieser Trilogie. Die Filme haben aber allesamt nichts miteinander so direkt zu tun. Also es sind nicht irgendwie Figuren oder Handlungsteile, die darin vorkommen. Die spielen alle drei in Oslo. Das ist so der zusammenhängende Faktor auf jeden Fall. Und es geht wirklich um menschliche Verhaltensweisen im Großen und Ganzen, möchte man sagen. Also Drömer beispielsweise beschreibt das Leben einer, ich glaube, sie ist 14, 15, sowas in der Richtung, eine Schülerin, die sich in ihre Lehrerin verliebt. Und das ist für sie die allererste Liebe wirklich, die allererste große, Hals über Kopf, total hin und weg verliebte Phase für sie. Und wie sie das durchmacht, das schreibt sie auf. Tatsächlich, also in Retrospekt sitzt sie dann halt da und muss es halt irgendwie auf Papier bannen, um es für sich halt auch zu manifestieren. Und was sich daraus entspinnt, das möchte ich nicht verraten, aber es ist wirklich sehr clever beobachtet, toll geschrieben, super gespielt, sehr, sehr viel. Also für Freunde des Monologs oder des Off-Monologs auf jeden Fall der Film schlechthin, weil die meisten, der meiste in dem Film ist halt wirklich aus dem Off erzählt. Aber wirklich gut geschrieben und wirklich sehr, sehr gut, sehr schön. Also auf jeden Fall ein Highlight und auf jeden Fall auch einer von den Filmen, die unmittelbar danach ins Kino kommen werden. Das sind halt wirklich alle drei geplant von à la mode. Die kommen alle hintereinander weg quasi ins Kino, so im April, Mai, Juni. Das war auf jeden Fall ein Highlight für mich. So letztes Jahr lief der Sex tatsächlich auch im Panorama und in diesem Jahr dann halt eben der neue, der Drömer, der Träume jetzt im Wettbewerb.
Ein Highlight von mir war auf jeden Fall noch Continental 25, der neue Film von Radu Jude. Denn der hat einfach sich tief in mein Gedächtnis reingebuddelt und bleibt da jetzt auch eine Weile. Es geht nämlich um ein allzu europäisches Problem, Obdachlosigkeit und Real Estate Development, also Immobilien, Handel und Spekulation in den ersten Drittel des Films folgen wir einem Obdachlosen in Rumänien, der ein unverblümtes, schlimmes, anstrengendes Leben führen muss, natürlich. Und der Film shiftet dann recht früh zu einer Gerichtsvollzieherin, die ihm quasi seine Bleibe nimmt. Und was danach passiert, ich will es nicht zu sehr spoilern, aber wir folgen dann dieser Gerichtsvollzieherin, die auf dem Papier für uns eins vielleicht so das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann, aber durch Radu Judes tolle Regie und tolles Drehbuch total human dargestellt wird und wir sind total investiert in ihren Struggle. Sie hat eine Art Lebenskrise durch diesen Fall bekommen und ihr Spiraling Out, ihre Sinneskrise zu verfolgen, ist tragisch, aber auch natürlich, wie man das bei Radu Jude kennt, total beißend lustig. Und das ist ein Film, der ist, wie alle Radu Jude Filme, so modern und so an unserem Puls der Zeit, dass man ihn eigentlich sehen muss, finde ich, weil er ja so uns das vorhält, was wir hier falsch machen in Europa, wie kein anderer das kann.
Und er kommt dieses Mal auch ein bisschen schneller auf den Punkt, ne?
Ja, das finde ich auch. Er ist sehr kurzweilig im Vergleich zu den letzten Filmen von ihm. Ich war total gebannt und dadurch, dass er so nah am Charakter ist und auch ständig die Lokale wechselt und ständig in dieser Stadt in Rumänien unterwegs ist, kriegen wir ja nicht nur eine Art Exercise, eine Art Kunstfilm, sondern einen richtigen Narrativfilm, an dem wir uns auch festhangeln können. So, das,
das funktioniert. Ich bin echt gespannt. Ich meine, ne, Chancen auf einen goldenen Bären hat er ja wahrscheinlich, keine Ahnung, ob er es nochmal macht, so das Double quasi.
Das
er war ja, erst vor kurzem irgendwie im goldenen Bären-Film im Wettbewerb und mal gucken. Also ich denke mal schon, dass der dann auch über Mubi oder so dann definitiv auch bei uns erscheinen wird. Ne? Ja, wunderbar.
Ja.
Ich hatte ja sehr viel Spaß mit dem neuen Film von Richard Linklater, Blue Moon. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Richard Linklater wieder zusammen mit seinem, ja, doch Standardschauspieler mittlerweile. Die arbeiten einfach super gerne zusammen und das machen sie auch ganz hervorragend. Ethan Hawke, der hier wieder die Hauptrolle spielt. Allerdings ist es jetzt im Gegensatz irgendwie zu einem Boyhood oder zu der Trilogie der Before-Filme hier tatsächlich eine wahre Geschichte und ein wahres Vorbild im Endeffekt. Es geht nämlich um Lawrence Hart und der war in einem Duo mit Richard Rodgers eine zentrale Figur. Die beiden haben ganz viele verschiedene Hits geschrieben in den 30er Jahren, so 20er, 30er Jahren. Also Blue Moon beispielsweise, das Stück ist von ihnen, aber auch My Funny Valentine. Das Original stammt von eben diesem legendären Songwriter und Texter-Duo Hart und Rodgers. Und einige Musicals haben sie auch gemeinsam geschrieben. Und der Film spielt an einem Abend, an dem die beiden eigentlich schon auseinander sind, also nicht mehr ein Paar sind quasi, eine Verbindung, eine künstlerische Verbindung, sondern zwischenzeitlich hat Richard Rodgers mit Oscar Hammerstein das Musical Oklahoma geschrieben und das wird tatsächlich dann auch sein größter Erfolg. Und für Lawrence Hart, der gespielt wird von Ethan Hawke, ist das Ganze natürlich ganz schön schmerzhaft und er ist da in der Bar und fühlt sich da so ein wenig fehl am Platze, aber trotzdem ist er im Mittelpunkt und er redet und redet und redet. Das ist wieder mal, wie bei Richard Linklater üblich, einfach ein sehr dialoglastiger Film, der aber ganz clevere Dialoge hat, sehr, sehr viel Spaß macht wirklich und einfach eine tolle Besetzung auch. Ne? Wir haben Eddie, den Bartender, der über die meisten Geschichten erzählt, gespielt von Bobby Cannavale. Wir haben Richard Rodgers, der gespielt wird von Andrew Scott. Margaret Qualley spielt Elizabeth Wayland, die Angebetete von Lawrence Hart. Also wirklich eine tolle Besetzung und ein sehr schönes, sehr kammerspielartiges Stück hier. Also gut 100 Minuten sind es insgesamt und die sind wirklich toll geschrieben, muss ich sagen. Also auch toll gespielt vor allen Dingen. Blue Moon hat mich wirklich sehr begeistert, war ein sehr, sehr guter Wettbewerbsfilm.
Die Überraschung des Wettbewerbs für mich auf jeden Fall. Blue Trail von Gabriel Mascaro, dieser kleine, feine, 90-minütige Wunderfilm, bringt uns durch Brasilien in einer nahen Zukunft, in der alle über 80 in eine Kolonie geschickt werden, ob sie nun wollen oder nicht. Sie verlieren ihr Recht auf Bestimmung an ihre Kinder und müssen halt mit 80 dorthin. Das ist eine Zukunftsvision, die sehr geerdet ist. Es gibt keine großartigen, krassen technologischen Fortschritte, außer einer spannenden tabletartigen Bibel, die prominent im Film vorkommt und verkauft wird, die ein bisschen Zukunftsvision in sich hat. Aber ansonsten folgen wir einfach nur in der Mischung aus Natur des Amazonas in Brasilien, dem Regenwald, einer Dame, die eben diesem Dekret nicht folgen möchte. Sie ist 77 und sie hat erfahren, dass die normalen 80 Jahre runtergesetzt wurden auf 75 und sie nun auch sich fügen soll, aber sie möchte noch etwas erleben. Also ist sie am Ausreißen und wir folgen ihren Abenteuern auf dem Weg, diesem Schicksal zu entkommen. Und das hat für mich als größte Stärke eine Art Alchemie, die man gar nicht so richtig beschreiben kann. Also es hat diesen Südamerika-typischen Magical Realism Touch, aber nicht auf eine übertriebene Art und Weise, auf eine sehr geerdete Art und Weise, in der wir es für voll nehmen und es sich sehr realistisch anfühlt, die fantastischen Elemente, die vorsichtig eingepflegt sind in diesem Film. Und ja, natürlich muss man die Performance der zentralen Schauspielerin auch nochmal hervorheben, Denise Weinberg, die die Theresa spielt, der wir zuerst folgen in ihrem Alltag und wie sie dann halt ihren Job verliert, weil sie ihn nicht mehr ausüben darf. Und ja, das, was sie dann macht mit diesem Schicksal, ist ja einfach fantastisch, ist ein wunderschöner Ritt durch ein nah zukünftiges Brasilien, was man in dieser Form definitiv noch nicht gesehen hat und was für mich vielleicht das Highlight schlechthin der Berlinale war.
Ja, auf jeden Fall. Ultimo Azul war auch für mich das absolute Highlight dieser Berlinale und es wäre doch jammerschade, wenn dieser Film nichts gewinnt.
Ich freue mich schon, wenn er dann vielleicht irgendwie in die deutschen Kinos kommt und wir nochmal ausführlicher über ihn sprechen können. Den wunderbaren The Heart is a Muscle, der lief im Panorama und nicht im Wettbewerb. Panorama immer so ein bisschen, weitläufiger in der Auswahl, kann auch ein bisschen Genre drin sein. In diesem Fall folgen wir einem Mann aus den Cape Flats in Cape Town oder besser gesagt um Cape Town herum, ein Ort, der geschaffen wurde, um halt zur Zeit der Apartheid die Bevölkerungsgruppen, die man nicht unbedingt im Zentrum von Cape Town haben wollte, auszugrenzen und in dem dann eine eigene Kultur und Gesellschaft und auch Sprache entstanden ist, die in diesem Film angewandt wird. Und unser Hauptcharakter hat eine Vergangenheit im kriminellen Felde. Sein Vater ist immer mal wieder erwähnt, hat so eine Art Schatten über ihm und er möchte als frischer Vater oder nicht ganz so frischer Vater, das Kind ist bereits, 5, 6 Jahre alt und ja, seine Dämonen der Vergangenheit holen ihn ein und er muss mit seiner Maskulinität und seinem, Upbringing kämpfen. Und das ist eigentlich eine typische Geschichte so ein bisschen für die Berlinale. Man kennt diese Themen, aber wie sie aufgegriffen werden in diesem Szenario in Südafrika und von dieser fantastischen Performance von Keenan Arison, den ich vorher auch noch nie gesehen hatte, in diesem Erstlingswerk von Imran Hamdulay, der auch ein South African Native ist. Das war wieder mal so eine kleine, feine Überraschung, die ich auch nicht habe kommen sehen und die richtig aufs Herz geht. Ganz viel Empathie für alle Parteien, die involviert sind hier. Wenn es Konflikte gibt, haben wir nie das Gefühl, dass wir emotional manipuliert werden in eine Richtung. Es ist einfach Filmemacherei auf dem hohen Niveau, was man sich irgendwie wünscht, wenn solche schwierigen Themen angegriffen werden. Und auch hier wieder positiv hervorzuheben, die wunderbare Laufzeit von 86 Minuten. Auch hier fühlte ich mich wunderbar aufgehoben.
Ja, und ich würde ganz gerne noch eine Lanze brechen für den wundervollen Lurker. Das war halt wirklich auch ein absolutes Highlight für mich in diesem Jahr. Lurker ist ein kleiner Independent-Film, der hier im Wettbewerb stattfindet, tatsächlich auch ein Spielfilmdebüt. Alex Russell hat vorher Regie geführt, vor allen Dingen bei The Bear oder auch bei Beef und ist hier also zum ersten Mal als Regisseur für einen Spielfilm am Start und wir begleiten Theodore Pellerin, der spielt den Matthew, ein etwas unsicherer Angestellter in einem Klamottenladen und der begegnet eines Tages Oliver. Und Oliver ist so ein aufstrebender Star, er ist Musiker und hat schon eine gewisse Volkschaft auf jeden Fall, schon ein gewisses Standing so und wird vielleicht auch was ganz Großes aus ihm. Und ja, Matthew schafft es tatsächlich irgendwie so in diese Entourage von Oliver hineinzukommen, als Dokumentarfilmregisseur. Also er filmt dann auch irgendwie so, was die so den ganzen Tag dort machen. Und er fühlt sich damit auch ganz wohl und ja, geschmeichelt halt auch irgendwie ein Stück weit. Aber das kippt dann irgendwann ein Stück, weil ja, das natürlich auch immer so eine gewisse Abhängigkeit schafft. Geliebt zu werden und fallen gelassen zu werden, und das kann dann ganz schön schmerzhaft sein, und das entwickelt dann eine ziemlich ja toxische Dynamik eigentlich zwischen den beiden. Das ist ganz toll erzählt, sehr, sehr menschlich, sehr, sehr schön irgendwie. So ein bisschen hat es mich erinnert an die Filme von Sean Baker, also auf eine sehr zugängliche Art und Weise wirklich hier auch etwas über Stardom zu erzählen, über die ja, wie halt eben Menschen, ja, eben wie halt Menschen in dieser Blase des Popstartums leben und ja, eigentlich alle nur, die sich halt eigentlich ständig nur selbst bestätigt. Und das ist wirklich genau beobachtet und sehr, sehr cool gespielt, muss ich sagen. Theodore Pellerin, wie gesagt, hier die Hauptrolle, hat bisher noch nicht so viel gemacht. Archie Madequi ist derjenige, der den Popstar spielt, und der war schon im Ensemble von Midsommar dabei, hat auch in Saltburn und in Gran Turismo mitgespielt. Also den hat man auf jeden Fall schon mal gesehen und der macht das auch richtig gut. Ich hatte schon zwischenzeitlich gedacht, dass es ein wirklicher Musiker ist. Also wirklich ein schöner, kleiner, feiner Independent-Film, der es hier in den Wettbewerb geschafft hat von Alex Russell, und Lurker auf jeden Fall für mich eines der großen Highlights dieser Berlinale.
Und das war's erstmal aus der Berlinale von mir. Es kommt sicherlich noch einiges mehr dazu.
Ja, 2 Tage haben wir noch. Wir haben noch ein bisschen Programm vor uns und sind gespannt, was da noch so kommen wird, und sind vor allen Dingen natürlich gespannt, wer heute Abend den Berlinale Bären erhält, den goldenen für den besten Film, aber auch für die vielen anderen Filme, die ja im Programm sind. Da gibt's ja eine ganze Menge Darsteller und Darstellerinnen-Bären und vor allen Dingen halt eben auch die fürs Drehbuch und die Regie. Also mal gucken, wer da heute Abend die Gewinne abstaubt. Wir sind gespannt. Und wir verabschieden uns aus Berlin und geben zurück ins Studio. Tschüss.
Tschüss.
Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Mr. Rick? Inoffiziell selbstverständlich.
Meinetwegen auch offiziell.
Welche Nationalität haben Sie?
Ich bin Trinker.
Und damit zurück hier nach Leipzig aus dem coolen Berlin. Ihr habt gehört, was auf der Berlinale gegangen ist, und ja, damit könnt ihr euch schon mal ein Bild machen, auf was ihr euch auch freuen könnt, ja, auf was man hoffen kann, dass demnächst auch bei uns erscheint. Aber wir haben auch in dieser Woche die ein oder anderen Filme, die in Leipzig anlaufen, und viele von denen haben wir gesehen, und wir haben uns tatsächlich auf einen Filmstart der Woche geeinigt.
Filmstart der Woche.
In der Tat, das ist Bird.
Ganz genau, Bird von Andrea Arnold. Die 12-jährige Bailey lebt mit ihrem Single Dad Buck, so steht's hier, und ihrem Bruder in einem, ja, also nicht bisschen runtergekommen, sondern so eine Art besetztes Haus in Kent in Irland. Und ja, der Vater hat eben mehrere Kinder in der Stadt verstreut, kann man sagen, und hat halt überhaupt keine Zeit. Er hat eine neue Freundin, die er heiraten will, sehr plötzlich. Bailey ist halt startet gerade in die Pubertät mit ihren 12 Jahren, ist ein sehr rebellisches Kind und schließt sich dann erstmal einer Jungs-Gang an oder versucht das eben, da ein bisschen irgendwie in ihren Thrill zu finden. Es scheinen auch Sommerferien zu sein, die Kinder gehen jedenfalls alle nicht in die Schule, und dann trifft sie, nachdem sie mit den Jungs sozusagen abgehangen, das ist jetzt ein Euphemismus, aber abgehangen hat, trifft sie einen komischen Vogel im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar Bird, gespielt von Franz Rogowski, der sehr freundlich auf sie zugeht und sagt, er sucht seine Eltern, die scheinbar mal in der Nachbarschaft da gewohnt haben, also in einem von diesen Hochhäusern, und die beiden connecten sich sofort, und Bailey versucht dann eben Bird zu helfen, seine Eltern ausfindig zu machen in diesem, ja, in dieser bisschen märchenhaften Welt habe ich das Gefühl. Jetzt natürlich ist es sehr real, aber vieles, was da passiert, das kann man nicht so ganz greifen. Das geht, glaube ich, am meisten los oder dreht sich am meisten eben um Bird, um die namensgebende Figur. Natürlich nicht die Hauptfigur, das ist nach wie vor Bailey, der aber eben nicht so richtig zu greifen ist. Und ich glaube, viel mehr muss man gar nicht erzählen zur Handlung. Ne?
Ja, es ist halt, also mein nächster Referenzpunkt wäre wahrscheinlich Beasts of the Southern Wild. Mhm. Also man kriegt schon sehr einen sozialen Realismus da präsentiert in einer Form, aber auch gleichzeitig einen magischen Realismus, dass eben fantastische Elemente reinkommen. Nicht um zu sagen, das ist jetzt hier eine Fantasy-Geschichte, mhm, sondern eher um Themen nochmal mehr rauszuarbeiten und Erlebnisse zu verdeutlichen. Das Ganze hat auch ja schon fast mythologischen Rahmen. Ich bin jetzt nicht tief in irgendwelchen keltischen Mythologien oder sowas drin. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Irland-Bezüge drin sind, aber es fühlt sich halt oft so an, als wären die Figuren ja einfach symbolisch für etwas. Und ja, Bird ist da, der Vater heißt Buck, übrigens von Barry Keoghan gespielt. Genau. Das ist ja auch einfach so interessante Rollen und die bekommen eben ja Symbolcharakter dadurch, dass sie halt nicht die Namen haben, die ja man erwarten würde, sondern eben ja wirklich so.
Es hinterfragt ja auch niemand irgendwie, ne? Ja. Genau, Buck scheint der richtige Name des Vaters zu sein, man erfährt nirgendwo einen anderen. Genau, er hat auch ganz viele Tätowierungen von irgendwelchen Krabbelfiechern und Bird ist natürlich der, der immer oben thront und tatsächlich sehr oft auf dem Hochhaus sitzt und den Überblick über die Lage hat, während Buck halt versucht, sich mit Kleinkriminellen und ein bisschen größer kriminellen Machenschaften über Wasser zu halten und seine Hochzeit zu finanzieren.
Genau, das sind halt so diese Themen, die da drin sind. Und
Symbole
halt,
vor allem viel,
ja. Ja, und auch ja, Familiensysteme, die alle irgendwie ja dysfunktional sind, teilweise aber auch einfach gefährlich oder bedroht sind. Und ja, ich würde sagen, als Themen ist auf jeden Fall so eine familiäre Nähe zu vermissen aus verschiedenen Dingen, ob eben halt Bird seine Familie ganz verloren hat oder ob Bailey sich halt zurückgesetzt fühlt, weil der Vater wahrscheinlich in einem sich wiederholenden Muster weiterzieht zur nächsten Frau und es ist dann auch wahrscheinlich auch absehbar, dass da wahrscheinlich wieder das nächste Kind und so weiter und so weiter.
Ja. Also, genau, das ist natürlich ein Thema, diese sehr, sehr frühe Vaterschaft oder Elternschaft, die da immer wieder vorkommt. Und das klingt jetzt vielleicht alles, jetzt haben wir so viel, wir haben den Film beide gesehen, aber es klingt alles vielleicht so ein bisschen abstrakt, so ein bisschen absurd, mit Symbolen aufgeladen. Ich finde ja, warum ist das unser Film der Woche? Weil man ja so nah dran ist die ganze Zeit. Ne? Also es ist ja total nachvollziehbar. Das geht ja los bei der Kameraarbeit, die sich natürlich die ganze Zeit auch auf Augenhöhe, das haben wir jetzt in letzter Zeit häufig gesehen, aber es funktioniert ja trotzdem und irgendwie ist man ja aber trotzdem so nah bei Bailey, obwohl man da so reingeworfen wird, es gibt jetzt keine irgendwie mega lange Exposition oder sowas, sie macht halt so ihr Ding, filmt sehr viel, da können wir vielleicht später noch drüber reden und trotzdem, aber man hat direkt so eine Verbindung zu allen Figuren, auch zu Bird, also der, wie gesagt, gespielt von Franz Rogowski, der da in Irland mit seinem, also natürlich nicht irischen Dialekt, sondern der einfach sehr gut Englisch spricht, aber natürlich trotzdem hörbar anders als die anderen Leute. Nichts wird hinterfragt in diesem Film. Trotzdem ist alles irgendwie nachvollziehbar.
Also ich bin jetzt gerade hörisch geworden, wo ich Franz Rogowski gehört habe, weil es ja, ich bin ja sozusagen schon Fanboy von ihm.
Zurecht.
Und finde es krass eben cool, dass der jetzt schon so ein bisschen auch in internationale Gewässer sozusagen schon eintaucht und habe mich gerade gefragt, wie das eben ist, auch mit der Sprache, weil er ja auch gerade sehr besonders eben, wie er spricht, immer auffällig ist und so und also er spielt da jetzt nicht unbedingt einen Deutschen, oder was?
Nee, das wird überhaupt nicht, er ist scheinbar, er ist genau, du, schön, dass du die Fragen stellst, die wir uns vielleicht entgehen jetzt, genau, er ist das Ding, er ist scheinbar dort geboren, das behauptet er und hat dann aber den Kontakt zu seinen Eltern oder seine Eltern haben ihn aufgegeben, das ist dann eben nicht so ganz klar, er sucht seine Eltern, scheinbar ist er da in Kent geboren oder da in den Suburbs. Niemand hinterfragt, also der redet genauso, wie er auf Deutsch redet, nur halt mit englischen Wörtern, aber genau, er hat noch sein besonderes, dieses Lispeln dabei und sowas und das passt aber wirklich ganz hervorragend. Ich habe oft an Joaquin Phoenix Joker denken müssen, ohne dass die beiden Rollen jetzt was gemein hätten, aber er tänzelt da so durch die Gegend, er hat eben so ein besonderes, keine Ahnung, also so eine ganz besondere Aura auf jeden Fall.
Ja. Ich finde es irgendwie auch total faszinierend, weil ich durfte ihn auch mal bei Dreh kennenlernen. Und er selbst total privat, so würde ich sagen, so, wo ich mit ihm gesprochen habe, so introvertiert ein bisschen zurück. Ja, und hat auch alleine gegessen und war so alleine. Mhm. Und sein Film ist da manchmal so, also wirklich komplett anders und macht da eben, also so schauspielermäßig, ich bin jetzt die Figur und mach was. Und das ist immer total interessant. Aber ich finde, das ist ein absoluter Profi.
Ja, und er, also eben, dass er nicht irischen Dialekt spricht, merkt man eben in dem Film eben durchaus im Kontrast, wenn man ihn im Original sieht. Und ja, es ist sicherlich auch genutzt, um ihn eben zum mythologischen Außenseiter zu machen. Also er ist halt nicht nur jemand, der irgendwie von hier kommt, weggegangen ist und zurückkommt, sondern eben einfach in vielen Sachen wird er eben als das andere so signalisiert, während eben zum Beispiel Barry Keoghan, den man ja zum Beispiel aus Saltburn kennt. Oh,
fantastischer Schauspieler. Also,
genau.
Also
der lehnt sich halt ins Irische mehr rein. Also der.
Ja, ja. Genau, der lebt sein Irisches. Und genau, aber Franz Rogowski als Bert, der bildet ja total das Gegengewicht auch zu Buck, eben zu Barry Keoghan, der ja immer schwankt zwischen, also man hasst ihn jetzt nicht, aber teilweise ist es wirklich so schwer anzusehen, wie er mit seiner Tochter umgeht,
ja.
wie gewaltvoll das ist in der Sprache, im Umgang und körperlich so, okay, wir sehen jetzt keine irgendwie, Backpfeifen gibt's nicht, aber er schüttelt sie, er hält sie, ja, es ist auch körperliche Gewalt im Spiel und sowas und es ist so schwer anzusehen und teilweise denkt man sich aber so, ja, mein Gott, es ist halt auch scheiße alles dort. Ja. Und andererseits denkt man sich so, er will schon das Beste. Er ist jetzt kein abgrundtiefes Arschloch.
Nee, er ist halt ein kompletter Loser, der irgendwie auch das Glück sucht. Und ich sage, er sucht, glaube ich, eher das Glück für sich und ist bereit, seine Kinder mitzunehmen.
Ja.
Das ist so eher, ich glaube, das ist eher, wie ich ihn einordnen würde. Aber er hat halt keine, er ist kein Antagonist im klassischen Sinne oder so. Ist halt nicht der, er ist nicht als Archetyp der abusive Vater, sondern eher der Vater, der seine Kinder für irgendwas anderes zurücklässt. Kriminalität in diesem Fall halt und eine neue Ehe.
Ja, und da gibt es noch viel schlimmere Männerfiguren auf jeden Fall, also vor allem eine. Und dann, was mir aber auch noch so gut gefallen hat, also man ist so nah dran, man wird in diese Welt geworfen, aber man findet trotzdem direkt rein.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so ein Elendsporn oder
nein,
sowas.
Nein,
dass,
nein.
Genau, dass man sich so denkt, oh mein Gott, ist das alles schlimm. Nein, man fiebert richtig mit den Leuten und man will richtig, dass sie es am Ende irgendwie schaffen und dass es gut ausgeht. Und ja, 2 Stunden Laufzeit, natürlich ganz normale Laufzeit, aber es ist wirklich, man ist da voll gebannt und es ist ein ganz, ganz tolles Porträt, ganz tolles Bild dieser Außenseitergesellschaft.
Ja, entwickelt seinen eigenen Sog und ich möchte da auch Nikia Adams, die junge Hauptdarstellerin, loben, weil die muss halt mit diesen Charakterdarstellern den Bildschirm teilen und sie muss das tragen, sie ist unser Blickwinkel, sie ist ihre Figur, und deren Emotionen am Ende das Ganze echt machen müssen und das kriegt sie hin, sie trägt diesen Film tatsächlich mit und das sehe ich auf jeden Fall als eine durchaus große Leistung in dem Ganzen.
Genau, sie ist unser Blickwinkel, sie ist teilweise sogar buchstäblich unser Blickwinkel, ja. Weil sie auch immer mit ihrem Telefon filmt. Und das war auch sehr schön, einfach zu sehen, okay, was beschäftigt sie in dem Moment? Vor allem, weil du eben nicht, was ja auch gerne eingesetzt wird, diese Instagram, TikTok oder irgendwas Social-Media-Ästhetik hattest, wo dann irgendwann noch was aufploppt, sondern das war wie, als hätte man nur, also naja gut, als hätte man eben so einen Ausschnitt wie ein hochkant gehaltenes Telefon auf die Kamera gelegt. Da waren jetzt keine Likes zu sehen, keine Kommentare oder es war jetzt kein Livestream oder sowas, sondern das war einfach wirklich aus ihrer Perspektive natürlich, das hast du vorhin auch schon geschrieben, die Gen Alpha, die ist halt die ganze Zeit am Telefon und das heißt, ihre Perspektive geht auch nur durch das Telefon, aber wir sehen dann eben wirklich, was beschäftigt sie in dem Moment, ja, wenn sie dann eben mit diesen schlimmen Männerfiguren, auf diese schlimmen Männerfiguren trifft, dann filmt sie die und man sieht genau, okay, da geht der Blick hin und sowas und deshalb, also das führt auch dazu, dass wir ganz nah bei ihr sind, ja.
Auf jeden Fall, da Robbie Ryan hat die Kamera gemacht und da ist auf jeden Fall auch viel, was eben ja, die Subjektivität der Figur darstellt, indem man dieses intradigetische, also sozusagen in der Welt entstandene Video dann einfach mit in den Film einblendet, anstatt da über die Schulter zu schauen oder so etwas, den Blickwinkel anders einzufangen, wird eben das Video verwendet und finde ich erstmal prinzipiell gut, das so zu machen. Das ist natürlich ein bisschen Bruch mit gewohnten Ästhetiken. Aber er funktioniert eben, um uns noch mehr in den Charakter reinzuziehen, uns auch darauf vorzubereiten. Wir sehen hier gerade auch die Welt durch die Perspektive von Bailey und das Ganze mythologisieren kann man eben auch als, das ist, wie die Welt sich für sich anfühlt, wie sie es wahrnimmt, interpretieren. Oder man kann halt sagen, das ist im Grunde eine Geschichte, die ja, auf einer mythologischen Ebene spielt und Bailey ist eine der Figuren da drin. Und ich glaube, es ist durchaus ein Verdienst des Films und auch der Nuancen, die hier Andrea Arnold hier als Autorin und Regisseurin reinbringt, ja, dass beide Lesarten möglich sind, es funktionieren und man das Gefühl hat, ich bin sowohl in Kent und kriegt einen Blick in die runtergekommensten Teile Irlands, ja, als auch ich bin Teil einer mythologischen Erzählung.
Ja, also es ist gut, dass du nochmal die Kamera angesprochen hast, hat gerade geguckt, weil ich hatte gerade ein bisschen Trailermaterial gesehen, ja, wie auch optisch, wie schön das aussieht. Wir haben ja auch ein anderes, wieder ein klassisches Bildformat mit 1:1,66 und es ist eben im 16mm gefilmt, was man auch gleich an dem, ja, an dem Bildformat so an, aber es ist nicht die Schamme digital, es ist wirklich im 16mm mit solchen Kodak, wie es hier jetzt, das kann man immer sehr schön in der Filmdatenbank nachlesen. Da sieht man, dass eben, es gibt ja manchmal Varianten, man macht es digital und tut dann so, als würde es so aussehen wie so ein Material, oder man filmt einfach sofort, was manchmal ein bisschen teurer ist, man muss alles entwickeln und so weiter, aber hat natürlich dann für immer einen wunderschönen Look, den man dann auch hier schön abbilden kann und ich habe ja schon an den Bildern gesehen, das sieht fantastisch aus.
Ja, und Robbie Ryan ist ja auch nicht irgendwer, das ist ja Yorgos Lanthimos Kameramann, der halt hier Kinds of Kindness, Favorite, Poor Things gefilmt hat, aber auch wenn wir im hier Sozialrealismus-Genre, so wie American Honey und sowas, hat er auch in Szene gesetzt. Also der ist jemand mit einer mit einer großen Werktiefe, der eben da reingeht und eben, wenn der sich auf das kleine Format der Handykamera entscheidet, ist das eine bewusste Entscheidung und man merkt eben, dass da jemand am Werk ist, der Kameraarbeit wirklich gut versteht und Genre versteht.
Ja, genau. Funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Ich bin, du hast eben die beiden Lesarten gesprochen. Ist es wirklich mythologisch? Ist es symbolisch? Ich bin sehr dabei, das alles symbolisch zu sehen. Schauspielleistung toll, alle drei HauptdarstellerInnen, die wir angesprochen haben. Die Story funktioniert, man ist nah dran, die Bilder sehen toll aus. Ich bin mir bei dem, wir wollen natürlich nicht über das Ende reden. Ich denke, so für das Ende muss man ein bisschen mitbringen, das dann eben zu glauben und anzunehmen und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass man davon vor den Kopf gestoßen sein würde, aber ansonsten habe ich echt nichts auszusetzen an diesem Film. Du hast eben schon einen sehr schönen Genrebegriff gesagt, Sozialrealismus, genau das ist es nämlich. Ne? Ohne, dass man sich die ganze Zeit schlecht fühlt, bietet das trotzdem einfach eine Perspektive auf so eine Gruppe am Rande der Gesellschaft, um diese Floskel zu bemühen.
Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber auf jeden Fall bin ich angefixt und will ihn auf jeden Fall sehen. Das habt ihr auf jeden Fall geschafft. Und ich finde, wenn man so einen Hinweis gibt, dass man am Ende vielleicht vom Kopf geschossen wird, oder es wird was Merkwürdiges am Ende, geht in eine Richtung, was man nicht erwartet. Wenn ich immer so eine Info hatte, dann war das nie so schlimm, wie wenn man einfach so erwartungsvoll manchmal irgendwas guckt, finde ich, dann...
Ich sag mal so, es baut sich auch über den Film auf. Ich war nicht mega überrascht.
Ja, genau. Und ich bin halt auch, also beim Trailer hatte ich so, ach ja, Andrea Arnold macht was über die Jugend. Das war schon fast gewohnt für mich, dass so... und dann wurde ich eben doch überrascht dadurch, was der Film macht, wie es da nochmal neue Erzählweisen findet. Und ja, der Film läuft jetzt nicht super breit an, also...
Ist ja auch ein Schmalfilm. Oh, sorry.
Ja. Gerade lädt die E-Mail nicht. Hat jemand von euch es gerade zur Hand, wo es läuft?
Ja, es läuft natürlich in der Passage, es läuft im Push-Kino und im Sasi. Ist das auch in Halle?
Das ist in Halle.
Das ist in Halle und ich glaube da ab dem 27.
Also nächste Woche dann erst. Genau. Auf jeden Fall in diesen drei Kinos und ist nicht umsonst unser Film der Woche. Lohnt sich.
Genau, und ihr könnt euch auch darauf freuen, da der bei Mubi sozusagen mitproduziert, finanziert wurde, wird er auch dort sicherlich noch zur Aufführung kommen. Also wir haben die Gelegenheit, den auch im Stream zu erleben und wir können uns auch noch ein bisschen Soundtrack dazu anhören, denn mit Fountains DC unter anderem gibt es auch irische Bands, die auf dem Soundtrack vertreten sind.
Und deshalb würde ich sagen, im Kino ansehen, weil ballert richtig der Song jetzt.
Ja, auf jeden Fall, auch das noch erwähnenswert.
Filmstarts der Woche.
That sounds cool.
Hey, Rocky, this is weird.
Ja, wir sind wieder da. Wir haben die Card zurück. Ja, wir sind bei den Filmstarts der Woche. Und wir sprechen über das andere, was noch diese Woche herausgekommen ist. Wollen wir mit dem Monkey beginnen?
Wir beginnen mit dem Monkey, genau. Den hast du gesehen.
Genau.
Und der hat Flo ein bisschen erzählt, wie er ihn fand. Und ich hätte ihn natürlich auch gerne geguckt, weil stilistisch und so. Wir haben hier wieder den Longlegs-Regisseur Osgood Perkins. Ich habe es jetzt nur von ihm das gesehen. Hast du mehrere Filme schon von ihm gesehen?
Ja, ich habe Blackcoat's Daughter auch gesehen. Das ist halt so ein Internatsfilm, wo auch sein liebster Kollaborateur, der Teufel, mitspielt.
Ah ja, der ist immer dabei.
Genau.
Ja, und The Monkey haben wir irgendwie, ist eine Kurzgeschichte oder irgendwas von Stephen King?
Genau, es ist eine Kurzgeschichte von Stephen King ursprünglich, die er adaptiert hat. Und es geht um eine verfluchte Affenpuppe, hat so einen Trommelaffe, sieht ziemlich gruselig aus. Und wenn der Affe anfängt zu trommeln, muss jemand sterben.
Okay, und wie kriegt man den Affe zum Trommeln?
Es gibt einen Schlüssel, den man hinten in seinem Rücken umdrehen muss.
Und ja, jetzt haben wir da so ein verfluchtes Objekt zu sagen. Ja, das kommt natürlich irgendwie jetzt in die Welt. Ich habe schon ein bisschen irgendwie rausgehört, das spielt über eine längere Zeit vielleicht auch manchmal.
Genau, der Film beginnt irgendwo in den, ich würd sagen, frühen 80er Jahren in so einer Pfandleihe, wo jemand kommt rein, hat eine blutverschmierte Pilotenuniform an und möchte diesen Affen loswerden.
Okay.
So fängt das an. Dann schneidet es nach vorne in die 90er Jahre, die späten, wo Zwillingsbrüder mit ihrer Mutter alleine leben und dieser Affe taucht plötzlich als Besitztum ihres Vaters, der Pilot war, auf. Sie durchsuchen halt seine Sachen, finden den und drehen den Schlüssel. Und ja. Dann passiert der erste tragische Tod in ihrem Umfeld. Und von da geht es weiter. Während halt das Umfeld halt ziemlich toxisch ist, mit Mobbing-Erfahrungen auch zwischen den Brüdern. Wird halt dieser Affe gedreht. Tragödie tritt in ihr Leben und von da schneiden wir dann weiter in das Jahr 2024, wo einer der Brüder selber Vater ist und der andere seit Jahren nicht mehr gesehen wurde. Und plötzlich taucht der Affe wieder auf und er muss das lösen, verbliebene Bruder. Und das Ganze ist ein Horrorfilm, eher so in die Richtung Final Destination. Es passieren mystische Dinge, die Leute zum Tod bringen.
Ich denke ja sofort natürlich da, wenn du es erwähnst, an Unfälle.
Ja, genau. Also es gibt, um einen aus dem Trailer zu nennen, es gibt halt eine Szene, wo eine Klimaanlage vom Dach runterfällt, die sich halt so losgeruckelt hat und dann ist der Swimmingpool unter Strom gesetzt und das passiert im Moment, wo eine Frau da reinspringt und dann zerplatzt sie.
Ja, das ist, was eben so passiert, wenn man ins Pool springt, die und dann, ja, wie ist das alles umgesetzt, optisch, grafisch, ist das, also ich habe ja vom Trailer schon gesehen, sieht so ein bisschen oldschoolisch alles aus.
Ja, also ich glaube, also wenn ich den Film was ankreiden muss, dann, dass er nicht im Jahr 2024 spielen musste, weil er fühlt sich nicht so an.
Mhm.
Im Grunde hätte der Film in den 70ern anfangen können und dann in den 90ern sozusagen die 25 Jahre später Zeitlinie haben und das hätte wahrscheinlich besser funktioniert. Weil es ist alles super analog vom Aussehen. Also es gibt auch in der 2024-Zeitlinie sowas wie plotrelevante Telefonbücher, Festnetzanrufe, flackernde Röhrenbildschirme als Zeichen von Gefahr. Solche Dinge passieren da eben. Jemand läuft rum, als wäre er in den Ramones. Also es wirkt halt ein bisschen, als wäre es ein Period Piece durchgehend, obwohl es das nur zum Anfang sein will. Also es fühlt sich an wenigen Stellen an, als wäre es in der Moderne. Dafür ist die Ausstattung aber halt auch sehr gut. Das Ganze ist wirkt schon irgendwie ein bisschen oldschoolig, wobei die Effekte, gerade die vom Gore, also den Verletzungen und so etwas, ganz deutlich digital sind, auch zu ihrem Nachteil teilweise digital. Also ich sage mal, sie haben mich nicht wirklich komplett beeindruckt. Und was der Film halt auch macht, ist, er ist fast wie eine Reihe von Sketchen aufgebaut. Also es werden Charakterkonstellationen aufgemacht, die irgendwie auch unterhaltsam sind. Die Charakter sind alle ja ein bisschen skurril, ein bisschen loserig, alle auf ihre Art und interagieren dann miteinander und dann ja passiert meist irgendwas Grausames mit einer der Figuren, die halt durch einen Affenunfall zu Tode kommt oder ja durch andere Umstände, und das sind ja wesentlich sozusagen die Versatzstücke des Films, aus denen der gebaut ist, eben aus mehreren dieser Szenen. Da erinnert er mich ein bisschen an Cocaine Bear, der halt ja auch sehr viele Figuren einführt, die alle eben wirken, als könnten die auch aus einer Gangsterkomödie oder so etwas kommen.
Cocaine Bear ist ja auch so ein Ding, dass der so auch, also er spielt eben auch in den 80ern und hat ja so so ein Basieren auf eine Begebenheit. Aber ist natürlich auch sehr satirisch überzogen und sehr, sehr witzig. Und hat der Monke jetzt auch so.
Er möchte das gern sein.
Ah ja, okay.
Also es ist ähnlich. Halt diese überzeichneten Figuren, die witzig sein, eben dieser Aufbau in verschiedene Sketche oder Szenen, die auf eine Pointe hinlaufen, ist etwas, was sich durch den Film zieht. Und wie wir am Ende von Long Legs schon gelernt haben, sind Pointen nicht die größte Stärke von Oscar Perkins. Das ist jemand, der eine Stimmung aufbauen kann, der auch gut darin ist, so Figuren zu schaffen, Hinweise in seine Bilder einzubauen, eine sehr dichte Welt zu erschaffen. Das kriegt er auch alles hier hin. Aber dadurch, dass er mehrere Pointen verfilmen muss, sozusagen, werden seine Schwächen auch ein bisschen mehr offenbar.
Das ist schade. Und besonders auch schade, wenn ich höre, wenn das alles so oldschoolig ist und er damit so digitalen Effekten arbeitet, weil es gibt genug Menschen in Hollywood, die immer noch eben so mit handgemachten Sachen arbeiten. Und das reißt mich vielleicht, gerade wenn es so oldschoolig aussehen soll, reißt mich das manchmal ein bisschen raus, so wenn dann das komplett eben nicht so matcht, ne, mit dem anderen Sachen, die da drin auftauchen.
Ja, es ist halt oft so, es könnte besser aussehen. Oder warum zeigst du es überhaupt? Es wäre sozusagen. Der Witz wäre besser, wenn du den Schnitt machen würdest. Also, es gibt mehrere Stellen, wo sozusagen die Gewaltszene zu lange ist. So, man könnte es sich auch vorstellen, und es müsste gar kein digitaler Effekt kommen, der jetzt irgendwie eine Verletzung darstellt.
Ja, ne, manchmal ist weniger mehr, aber scheinbar ist das noch nicht bei allen angekommen. Weil ich zeige auch lieber irgendeinen Effekt weglassen, als einen schlechten Effekt zeigen. Das ist einfach so. Hat er dich denn unterhalten, der Film?
Ja, ich habe mich nicht gelangweilt. Das ist auf jeden Fall. Ich war durchgehend unterhalten. Ich wusste halt auch nicht immer, was als nächstes kommt, weil eben da durchaus schon Sachen reingeworfen werden. Ich war halt aber auch nie wirklich begeistert. Das ist halt so. Ich saß im Kino. Ich war angenehm unterhalten. Ich kann mich an auch den skurrilen Einfällen und Figuren von Oscar Perkins erfreuen. Ich kann mich an der Set-Ausstattung erfreuen. Aber es ist auch ein Film, der mir eben Zeit lässt, mich mit Set-Ausstattung zu beschäftigen und daran zu erfreuen, weil die Story eben einen auch nicht derartig packt, oder mich zumindest nicht so derartig gepackt hat, eben auch, weil sie halt an vielen Stellen etwas versatzstückhaft gebaut ist. Also da gibt es halt nicht diesen Horror-Spannungsbogen, dass man die ganze Zeit angespannt ist und wartet, was als nächstes passiert. Das ist halt eben mehr in dem Horror-Komödien-Unterhaltungs-Ding drin. Aber das möchte es auch, glaube ich, sein. Also es möchte ein Quatschfilm sein.
Okay, naja, es ist ja auch eine Kurzgeschichte. Und da ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, da das immer noch mehr auszubauen. Ich habe mal geguckt, da ist in der Kurzgeschichtensammlung 1986 rausgekommen. Also so lange gibt es das schon. Also hätte das scheinbar auch gerne in den 80ern enden können, sozusagen. Ansatzmäßig, wie du gesagt hast, nicht im Jahr 24. So war es im Original auch so.
Ja.
Weil wenn das 1986 schreibt, dann hat das nicht irgendwann jetzt enden lassen, das ist natürlich klar. Aber das ist ja alle Entscheidungen der Produktion gewesen. Und ja, die entscheiden auch nicht mal gut.
Ja, und Oscar Perkins ist halt wieder jemand, der hart mit seinen Daddy-Issues struggelt. Also das ist ja halt auch, der Teufel kommt diesmal nicht vor, sondern hat stattdessen ein mysteriöser Affe, der auch nicht erklärt wird, sondern eben halt einfach kosmischer Horror. Dieser Affe ist da und Dinge passieren und wir müssen damit klarkommen, dass dieser Affe hier ist. Aber ja, eben am Anfang ist der vermisste Vater, der diesen Affen vererbt, und dann der eine der Brüder ist halt auch Vater und hat seinen Sohn dabei. Und es gibt, Cameo.
Eine Frage noch. Ja. Finden dann die Figuren raus, dass der Affe auch dafür verantwortlich ist?
Ja, sehr schnell.
Ach so. Naja, dann ist es ganz einfach. Einfach nicht mehr aufziehen. Aber wer weiß, was passiert hier in dem Film wohl.
Ja, genau. Das ist halt,
wenn besonders, schauen wir, wenn hier irgendwelche Leute auf andere Leute eventuell wütend sind, nicht, dass hier aus Versehen einer absichtlich irgendwas aufzieht. Ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen, aber vielleicht passiert ja sowas.
Ja, muss man mal sehen, ob das passiert, ob die Menschen nicht auch Teil des Bösen in diesem Film sind, ja.
Ja, manchmal sind auch die Menschen das Monster. Und wenn wir den jetzt sehen wollen, diesen Film, wo können wir den denn jetzt sehen? Also startet schon mal auch breit, also auf jeden Fall im UCI habe ich gesehen, läuft auf jeden Fall. Und bestimmt dann auch in diesen anderen großen, ja, genau, im Sinister läuft er auch. Und er läuft auch in, ja, Cineplex, Cinemax, im Prisma, in Halle, im Cinemax und Prisma, also in Regina, also in allen großen Multiplex-Kinos ist der Affe zu sehen.
Ja. In der Tat, der, ja, und wenn man halt jetzt eine irgendwie erbauliche Horrorunterhaltung will, kann ich den auch durchaus zu dem Zweck empfehlen. Und ich wünsche mir, dass Oscar Perkins irgendwann mal einen Film macht, wo er nicht allein verantwortlicher Drehbuchautor ist, sondern vielleicht mit jemandem sozusagen zusammenarbeitet, der sozusagen das nochmal schärft, auf was runterbringt.
Manchmal braucht man so eine Person. Manchmal, ja, braucht man jemanden, der noch ein bisschen, in Kollaboration arbeitet.
Aber ich werde sein Werk weiterhin wohlwollend verfolgen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt von dem Regisseur enttäuscht bin. Es ist halt mehr so, dass da dass es jemand ist, der nicht schon mit dem Erstlingswerk auf Genie-Level unterwegs ist und sozusagen komplett fertig richtig gute Sachen macht. Aber man merkt halt schon, dass die Potenziale auch da sind. Und ich glaube eben, Kollaboration könnte da der Schlüssel sein, um sozusagen richtig, richtig gute Filme von ihm zu bekommen, weil handwerklich bin ich da eigentlich bisher immer beeindruckt.
Ach so, stimmt. Ich sehe ja gerade, Mensch, er hat ja auch diesen, ich habe ja doch mehr gesehen, Gretel und Hansel.
Ja.
Und den fand ich absolut super.
Ja, der war
stilistisch,
gut.
Inhaltlich, alles. Der war für mich eher so ein Top-Film. Ja, und er hat natürlich auch von der neuen Twilight Zone eine Episode gemacht, die damals von produziert wurde vom Nob-Regisseur. Genau, ja. Jetzt habe ich den Namen nicht. Achtung, von Jordan Peele, genau. Jordan Peele hat nämlich auch die neue Twin Peaks Staffel damals, die neue zwei Staffeln gemacht, wo tatsächlich die eine in Deutschland noch nicht mal rausgekommen ist, weil die niemand sehen wollte mit Twin Peaks. Twilight Zone.
Verletzung. Twin Peaks wollten alle sehen.
Genau, und Jordan Peele hat ja auch The Mongabe mitproduziert, weil da haben wir jetzt auch gut angefreundet. Okay, also das jetzt überall zu sehen in den Multiplexen. Ja, und viel Spaß da im Kino.
Ja, fantastisch. Was hast du denn so gesehen?
Oh, was habe ich denn so gesehen? Okay, pass auf. Ich habe den neuen Action-Blockbuster von Mel Gibson gesehen. Das war ironisch gemeint, weil Mel Gibson hat tatsächlich eine Regiearbeit gemacht, die wo man das gar nicht so mitbekommen hat. Es kam auf einmal so ein Trailer raus von einem Film, der nennt sich Flight Risk, ja, oder ja, das und das ist ja, es ist einfach, wie soll ich es erklären? Es ist ein Thriller. Also erstmal ein Thriller, der spielt, ist also eine Art Kammerspiel, der spielt halt nur im Flugzeug. Es soll ein Kronzeuge überführt werden von Alaska nach Washington oder so, oder Seattle. Ja, auf jeden Fall, ich habe gerade, du hast mich gerade überfallen, ich wusste nicht, dass ich dran bin. Ich muss nochmal kurz in den Plot, also er ist auf jeden Fall, es will gegen die Mafia aussagen, wird am Anfang, wird er gecasht von einem Marshall, die eine Frau ist. Ich weiß nicht, ob man, das kann man glaube ich nicht gendern.
Nee, ich glaube, es ist einfach Marshall.
Ja, sie ist ein Marshall, genau. Und sie hat den aufgespürt in Alaska, da hat sich versteckt, weil er dachte, er kann da nicht verfolgt werden. Und er sagt, okay, ich sage gegen den Mafia-Boss aus und alles. Es ist ein Buchhalter, ein Buchmacher. Und er hat eben viel Geldwäsche betrieben und so alles, was so ein Buchmacher halt macht für so einen Mafia-Boss. Und hat gesagt, ich sage alles aus und so, damit ich freikomme. So, und dann sollen sie mit einer kleinen Propellermaschine überführt werden. Und ja, brauchen dann natürlich Piloten, der hier gespielt wird von Mark Wahlberg. So, jetzt habe ich es. Genau. Und ja, und der Pilot Daryl Booth, wir haben hier Michelle Dockery als Air Marshal Madeline Harris und Topher Grace als Winston, der Buchmacher. Topher Grace kenne ich jetzt nur, also kenne ich so, der hat immer, taucht immer so ein bisschen auf, sieht ein bisschen ähnlich aus wie Tobey Maguire, hatte damals auch den Venom gespielt und den schwarzen Spider-Man in Spider-Man 3, war damals bei Predators dabei, ist eigentlich ein ziemlich guter Schauspieler, aber der hat sich aber nie so richtig aus dem Schatten rausgeschafft, aber eigentlich ganz stabil. Michelle Dockery, habe ich gesehen, ist eher bekannt aus Serien, wie ich so mitbekommen habe. Und hat jetzt ihre größere Rolle jetzt hier bekommen. Oder Downton Abbey und so war sie dabei und so weiter. Und ist hauptsächlich so, ja, als Nebendarstellerin aufgetaucht. Und wir haben natürlich hier All-Time-Talent Mark Wahlberg. Er kann alles spielen. Vielleicht. Also ich finde, er ist am besten besetzt, wenn er einfach irgendwie einen dödligen, witzigen Typen spielen soll, was nicht so, der jetzt nicht wirklich sehr ernst sein soll. Ich verrate jetzt hier was, wenn ihr das denn hören wollt, muss ich ja abschalten, aber ich verrate jetzt was im Trailer direkt schon erzählt wird, weil, und das ist wieder, und viel wird natürlich im Trailer auch gezeigt, viel zu viel, das ist erstmal was ich schon wieder ankreiden kann, denn, also wenn ich schon erzähle, der Film spielt nur im Flugzeug, was soll denn da auch passieren die ganze Zeit, wenn es natürlich um einen Piloten geht und nur einen Marshall und einen Hauptzeugen.
Könnte es abstürzen.
Ja, es könnte abstürzen, richtig, es fliegt aber und es kommt kurze Zeit später, also nach ungefähr 20 Minuten oder so heraus, macht der Film die ganze Zeit ein Geheimnis drum, wenn man den Trailer schon mal nicht gesehen hat, aber Mark Wahlberg, der Pilot, Daryl Booth ist nicht der Pilot, er ist ein Auftragskiller, der eigentlich den Zeugen eliminieren soll. Ja, na sowas.
Was ein Twist.
Ja, das ist ja, okay, das ist das, aber das ist der erste Twist. Natürlich gibt es da Handgerangel und so weiter und sozusagen, dass das eben, dass jetzt natürlich nicht sofort der Zeuge zum Tode kommt und so weiter, sonst würde der Film ja schon ganz schnell enden. Und dann ist, wir haben hier auch mal Mark Wahlberg als ganz, ganz interessant mal anzusehen, sobald weil es sehr schräg ist, wenn sein Cappy runtergerissen wird zu seinem Kopf, er hat eine Platte. Er hat so eine Platte und sieht richtig derangiert aus. Also so richtig, macht ihn ein bisschen fies, so, wenn von der Optik her, aber ich habe ihn natürlich in Deutsch gesehen. Jetzt hat er seine normale deutsche Stimme, die immer viel mit lockeren Comedies verbindet. Er ist meist auch so ein lockerer Charakter. Ich mag ihn ja so in diesen, die er ausfüllt, aber ich hätte ihn nicht als Mafia-Killer besetzt. Ich weiß nicht jetzt in einem O-Ton, ob der vielleicht mit seiner Stimme da irgendwie was macht, dass man ihn wirklich respektvoller empfindet. Ich meine, klar spielt er da so einen fiesen Typen sozusagen. Er erzählt auch alles, was er mit seinen Opfern macht und so weiter. Also es ist er, der erzählt mit Zerstück und da haben sie irgendwie wieder ihn gefunden, da waren die Augen raus und sowas. Aber man sieht nichts in dem Film. Da wird immer, man soll nur über das Verbale, über so Erzählungen, soll man halt mitbekommen, was für ein krasser Typ das ist, wie abartig der ist und dass er gerne nicht nur Leute umbringt, sondern auch gerne leiden lässt. Also er erzählt auch dann, wie er ihn umgebracht hätte. Oder vielleicht bringt er noch um, wer weiß. Naja, aber er hat eben so kranke Fantasien. Es ist nicht einfach nur ein Killer, so, das ist einfach ein krankes Schwein. So, und ja, und die ganzen restlichen, insgesamt geht der Film 90 Minuten. Klar, Madeline, der Air Marshal, weiß natürlich nicht, wie man ein Flugzeug fliegt, muss eben von ihm, sagt, der muss das ihm erklären. Er sagt natürlich, nö, mache ich nicht. Und sie hat natürlich dann Funkkontakt, weil sie hat zum Glück so ein Telefon, Satellitentelefon, und kann natürlich mit ihren Vorgesetzten reden. Und da gibt es natürlich dann noch einen Herr mit ihrer Vorgesetzten, mit dem Chef vom Marshal Service, und das alles. Also wir nehmen mal hier zusammen dieses Thema Maulwurf und so weiter. Das heißt, es kann sein, dass es auf anderen Seiten und irgendwo noch gibt, dass da noch andere Leute für andere Leute arbeiten, weil der Mafia-Boss scheinbar viel Geld hat und andere Leute noch für andere Sachen bezahlen konnte. Aber das Drehbuch ist jetzt nicht, also es hat mich jetzt nicht sehr stark überrascht, was alles passiert. Es war eine coole Sache. Achso, mit dem Satellitentelefon hat sie natürlich noch so ein R-Typen am Ohr, wo der erklärt, wie man das Flugzeug fliegt, wie man da sich orientiert, wie man da hinkommt, alles und so weiter. Aber das Drehbuch ist eigentlich sehr straight, sehr, ja, nicht groß überraschend. Für die 90 Minuten war es ein kurzer, lockerer, guter 90er-Jahre-Action. Also ich denke mal, in den 90ern wäre das so ein richtig guter Knaller. Also so, das wäre mit so den ganzen 90er-Wus gut aufgegangen und so. Aber mit unseren Sehverhalten bis heute, also ist der Film irgendwie viel zu spät sozusagen in die Kinos gekommen sozusagen. Und warum sich hier Mel Gibson für das Regieprojekt entschieden hat, oder ob, was er überhaupt so groß hier gemacht hat nebenbei, also das verstehe ich überhaupt nicht, weil ich finde, es ist definitiv, und ich habe alle gesehen und ich mag die auch, seine Filme, aber das ist definitiv sein schlechtester Film.
Ja, wahrscheinlich, weil über den Wolken, da können Männer noch Männer sein und ihren Männerfantasien nachgehen.
Ich weiß nicht, ja, also ich meine, auch optisch oder so, Bildsprache, es ist nichts Besonderes hier an dem Film, mit Apokalypto und so weiter, hat er wenigstens versucht, andere Gefilde aufzusuchen oder irgendwie damals.
Ja, ich glaube, die Radikalisierung tut mir nicht gut, dass er halt so hart in so eine Politiksache reingezogen wurde und eben, ja, nicht mehr ja, klar denkt im Grunde.
Mel Gibson ist jetzt auch ein anderer als vor 20 Jahren, das muss einem auch klar sein. Aber gut, du hast jetzt schon viel erzählt, auf jeden Fall über den Film, bis auf Mark Wahlberg mit Glatze hat man das alles schon mal irgendwie gesehen.
Man hat alles schon mal irgendwie gesehen und ist einfach, ja, also ist jetzt, ich habe schon viel Besseres im Kino gesehen, ich habe viel Besseres von Mel Gibson gesehen, also eigentlich vernachlässigbarer Action-Popcorn-Movie, aber eher von der niedrigeren Sorte auf jeden Fall.
Ist da irgendein Humor drin? Das interessiert
Nein,
mich noch.
Gar nicht. Gar nicht. Nein, das ist bierernst ohne Ende. Das bierernst, eben Topher Grace, sein Charakter, der ist eher auch so ein, na wirklich so ein Nerd. Ja, sobald irgendwas ist mit Gewalt oder so, dann dann schreit er rum und denkt, und dann geht es auch dann noch um seine, weil seine Mutter dann noch bedroht wird und er ist da ganz und sagt, ja, Hauptsache meiner Mutter geht's gut. Und das ist alles so klassisch, ganz klassische Figuren. Marburg ist ein krankes Schwein. Sie ist, der Marshall ist das, die rechtschaffende Einheit, die wirklich na gut, rechtschaffen. Es gibt, kommt dann noch während des Films, fällt mir jetzt gerade ein, noch raus, dass da in der Vergangenheit ihr was passiert ist. Was noch, ne, sie hat eben was, mal, da ist was nicht gut gelaufen und jetzt hat sie nochmal diese Chance und so, aber alles, ja, und der Drehbuchautor hat bis jetzt auch nur diesen Film geschrieben. Cool. Also der erste, es ist wenigstens nur ein Drehbuchautor, nicht 15, aber der hat nur diesen Film geschrieben, ne, also noch nicht mal ein erfahrener Drehbuchautor, wo hier irgendwas ist. Also dieses Projekt, ja, wir haben Streaming vielleicht gut aufgehoben oder nirgendwo. Ja,
also keine Empfehlung, und das heißt was?
Eigentlich keine Empfehlung, wenn man nicht aus Versehen da reinstolpert und hat mich zwar eben auch, kann auch sagen, ich wurde nicht gelangweilt, ich wurde unterhalten die 90 Minuten, aber wenn das der einzige Anspruch ist, dann hat er auch keinen erfüllt.
Cool, ja. Wo kann man ihn denn sehen oder auch nicht?
Den kann man bestimmt überall sehen. Da brauchst du bestimmt gar nicht nachgucken. Das ist
Cineplex,
bestimmt,
Sinister, ja. UCI, Cinemax, Prisma und auch im Regina.
Ja, fantastisch. Weiter, und, weiter Release.
Genau. Und ja, und dann würde ich sagen, weiter im Text. Von mir ist es auf jeden Fall keine Empfehlung.
Ja, wollen wir noch ein bisschen Musik hören?
Wir wollen noch ein bisschen Musik hören.
Sehr gerne.
Ja, ich, Ich habe jetzt gerade auf Mubi, weil es draußen war, Coming Out gesehen. Das ist ein Film über Schwule in der DDR, der Premiere hatte in der Woche, wo die Mauer gefallen ist. Entsprechend hat den niemand gesehen. Das war fantastisch. Aber deswegen bin ich diese Woche so schlagerig drauf, weil sich ein Ohrwurm in meinen Kopf gezogen hat, weil dort Leute eine, sozusagen, es gibt eine Drag-Performance zu diesem Lied und ich teile dieses Leid jetzt einfach mal mit euch.
Das hast du dir aber auch verdient für deine Arbeit heute an den Reglern. Also,
wir sehen das.
Hau rein den Schlager.
Jawohl.
Die wollen meinen Hund!
Kein Grund, gleich Alarm zu schlagen! Alles unter Kontrolle.
Lilo, wer war das?
Oh gut, mein Hund hat die Kettensäge gefunden.
Lilo, leg nicht auf!
Und da sind wir wieder. Du hast auch was gesehen, Alex, richtig?
Ja, ich habe auch noch was gesehen. Und zwar den Pfau habe ich gesehen. Bin ich echt, heißt der Film. Mit Untertiteln deutsch-österreichische Produktion mit Albrecht Schuch. Es geht um Albrecht Schuch. Ja. Also
auch wieder fantastischer Schauspieler.
Super, auf jeden Fall. Und auch in diesem Film auf jeden Fall das ganz große Plus. Er spielt Matthias, einen absolut durchschnittlichen Typen, einen absolut unauffälligen Typen, der bei My Companion arbeitet und da alles Mögliche macht. Man kann ihn mieten für alles Mögliche. Also er spielt teilweise den Sohn von einem mutmaßlich reichen älteren Mann bei mehreren Gelegenheiten. Also da hat sich so eine richtige Beziehung zumindest nach außen hin aufgebaut. Er übt Streiten mit einer Frau, die sich gerne mehr mit ihrem Mann streiten möchte, und man kann ihn halt wirklich buchstäblich für alle zwischenmenschlichen Beziehungen buchen, also beziehungsweise, ich glaube, sexuelle Sachen sind nicht im Spiel, sondern das ist eben immer nur für öffentliche Auftritte. Genau, sind nämlich explizit ausgenommen. Einmal wird er gefragt, noch ein Glas Wein? Nee, das ist nicht drin. Aber er geht auf klassische Konzerte und kennt sich auch dann aus mit der klassischen Musik und beeindruckt einfach als Companion. My Companion, genau. Er hat auch ein relativ geregeltes Leben. Er scheint nicht schlecht zu verdienen, hat ein großes Haus, hat auch noch eine Freundin und verliert sich aber immer mehr in seinem Beruf, der ja natürlich ein großer Teil seines Lebens ist. Er nimmt da auch keine andere Rolle an, das sagen sie auch. Er ist auch nicht jemand anderes in dem Sinne, sondern er heißt dann auch immer noch Matthias. Er wird immer vorgestellt als Matthias und so verwischt das eben. Und ich würde sagen, das ist das erste große Thema des Films auf jeden Fall. Die Sache, dass eben Arbeit und Privatleben ja bei vielen Menschen immer mehr vermischen. Also um nochmal ein bisschen zum Look und Feel, das fühlt sich ein bisschen an wie eine Black Mirror-Episode von Netflix, die Serie. Also man hat jetzt nicht diesen großen technischen Aspekt, weil es ist einfach, also es spielt in der Jetztzeit vielleicht ein bisschen in der Zukunft, aber es gibt jetzt keine moderne Technologie oder so. Es gibt eben nur diese merkwürdige Firma My Companion und man wird da aber einfach reingeworfen, wie in so eine Black Mirror-Folge, die ja immer nur eine Stunde dauert. Oder noch kürzer, wird man einfach reingeworfen, ja, das existiert einfach, die Leute nehmen das auch an, niemand hinterfragt das. Und dann hat man noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr Marc-Uwe Kling Quality Land kennt, dass man
vom
eben...
Vom Hirnsagen auf jeden Fall.
Ja. Genau, und da geht es ja auch um diese Dienstleistungsgesellschaft auf die Spitze getrieben und dann ist es eben immer diese Catchphrase, wenn sie zufrieden waren, dann würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und das heißt es dann eben immer und das wird dann noch deutlich skurriler, weil man kann sich auch dann Hunde noch mieten und dann wird es natürlich so, okay, man kann sich Menschen mieten, man kann sich auch Hunde mieten, die haben genau die gleiche Catchphrase und dann ist die Frage, ja gut, welche Art von Welt wird hier aufgemacht? Und es ist alles sehr skurril und es ist auch ein bisschen lustig.
Ich sehe auch einen sehr interessanten, durchwachsenen anderen Cast. Nicht nur hier Albrecht Schuch, sondern auch Jürgen Vogel ist tatsächlich dabei, Tom Schilling und David Groß.
Das ist ein anderer Peacock, den du da hast.
Was?
Ja.
Das heißt auch der V.
Ja, aber das, nee, Tom wow. Schilling ist nicht dabei. Also sonst, es ist ein österreichischer Cast. Überwiegend ist eben auch eine österreichische Produktion.
Ihr macht Filme, die so ähnlich heißen wie andere.
Es ist
auch ein deutscher Film.
Genau, darum hat dieser Untertitel, der V bin ich echt.
Ja, genau. Es gibt nämlich viele, die V oder Peacock schon heißen. Nee, es ist ein österreichischer Regisseur. Spielfilmdebüt, Bernhard Wenger. Ja, ich würde sagen, dass... merkt man nicht unbedingt, der ist schon sehr routiniert inszeniert und vielleicht ein bisschen zu routiniert. Also man hat eben dieses ganze, an Black Mirror hat man sich ja auch langsam satt gesehen, habe ich das Gefühl. Es fehlt so ein bisschen so ein frischer Impuls. Also der Film ist, der sieht gut aus, der ist, also wenn man Albrecht Schuch mag, dann lohnt er sich zu 100%, weil der geht da total auf in dieser Rolle. Er ist die ganze Zeit irgendwie so emotionslos und schlüpft so nahtlos von einer Rolle in die nächste und hat dann aber natürlich auch so Ausbrüche und sowas, sieht dabei fantastisch aus, also da gibt's überhaupt nichts dran zu mäkeln. Das Drehbuch ist, wie gesagt, nicht so furchtbar frisch und die Ideen gehen meiner Meinung nach jetzt auch nicht so furchtbar tief. Das funktioniert schon alles. Es geht dann eben auch um der Untertitel, es geht so um Identität. Wer bin ich denn überhaupt? Was kann ich denn überhaupt sein? Es geht auch darum, dass Handlungen Konsequenzen haben auf jeden Fall, weil er macht das, wofür er angeheuert wird und dann stellt sich aber raus, naja gut, nicht alle Leute sind damit dann so zufrieden. Also es werden schon ein paar Themen angeschnitten, die werden auch ganz geschickt behandelt. Und ich muss auch sagen, okay, es gibt ein paar Gags, zum Beispiel, wenn er mit seiner Freundin im Restaurant sitzt und sie haben einen riesigen Streit und dann kommt die Kellnerin und will abkassieren und dann fragt sie zusammen oder getrennt. Haha, wirklich Schenkelklopfer, deutsche Komödie, Peak. Aber ansonsten ist der auch lustig, der Film. Also das muss man schon sagen. Es ist ja gerade österreichische Filme oder der österreichische Humor ist ja dafür bekannt, auch so schwarzhumorig zu sein und so ein bisschen... ein bisschen cleverer als der deutsche Humor, das muss man schon sagen. Und das kommt auch in dem Film durch, auf jeden Fall. Also, hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Es gibt so ein bisschen kleinen Gruselfaktor. Man wird eben in diese skurrile Welt reingeworfen und weiß gar nicht so genau, wo das noch hinführen soll. Das weiß man auch bis zum Schluss nicht. Getragen wird das auf jeden Fall von Albrecht Schuch. Und wenn ihr keine weiteren... Fragen
ja.
zu dem
ich
Film.
Bin, ich war, ja, ich habe auch keine weiteren Fragen. Ich war
ja, irritiert. Das ist der Richtige.
Und jetzt habe ich den Richtigen, der einfach, ja, in V bin ich echt, von Bernhard Wegner. Und da ist eben, ja. Klingt sehr interessant und auch diese, dass du erzählst, dass irgendwie Richtung Black Mirror-Dings, da bin ich übrigens noch gar nicht so weit bei den Folgen, da bin ich noch nicht gesättigt, weil ich habe da noch nicht viel gesehen. Aber ja, dass eben das auch mal so. Ich wollte sagen, in Deutsch, aber auch oder sozusagen aus Österreich eben, manchmal fehlt ja manchmal auch Sachen, Genres oder so bei uns aus den Landen oder aus Österreich, die ja,
du sagst, es klingt jetzt sehr interessant. Vielleicht habe ich es auch interessanter verkauft, als es ist, weil der Film hat schon seine Berechtigung. Ich war auch da über eineinviertel Stunden. Naja, ich will nicht sagen, ich war nicht gelangweilt. Es gibt ein, zwei Handlungsstränge, die führen so ein bisschen ins Nichts. Und dann soll das da um zwischenmenschliche Beziehungen gehen und sowas. Aber irgendwie denkt man sich so, ja, so richtig komme ich jetzt auch nicht an die Figur ran. Und das ist natürlich Teil des Tricks, weil er ist halt so unzugänglich. Er weiß ja selber nicht, was er will und wer er überhaupt ist. Es trägt sich auch durch den Humor, aber es ist, also mir hat es jetzt, muss ich sagen, keine großartig neue Perspektive eröffnet auf irgendwas. Weil er auch mit Antworten braucht man überhaupt nicht zu rechnen.
Okay, ja, du hast ja gesagt, dass es sich auch von Sexarbeit sozusagen für die Figur distanziert, weil es klingt halt auch, als könnte das ein Film einfach über ein Escort sein.
Aber es ist eben, es ist eben die Wohnung der KundInnen, die werden nicht betreten auf jeden Fall. Es ist wirklich nur für die Außendarstellung.
Ja. Okay, aber es ist halt eben schon sozusagen eine ähnliche Art von Service, wie eben Begleitung zu feiern und sowas gibt es ja.
Ja, genau, aber es ist eben, es geht noch einen Schritt weiter und das ist eben vor allem dieses Wiederkehrende, dass er sich als Sohn ausgibt und dann, das sieht man auch im Trailer und dann hält er eine Rede auf seinen vermeintlichen Vater und da geht es halt wirklich darum, nach außen hin auch so eine wirklich persönliche, ganz oft muss er einen Freund spielen oder irgendwie einen ganz engen persönlichen Begleiter, also einen Lebenspartner oder einen engen Freund oder sowas, ganz oft muss er das spielen und das geht dann natürlich schon noch ein Stück weiter als so eine Escort-Sache.
Ja, also hängt natürlich davon ab, was da emotional gefordert wird, aber auf jeden Fall ist ein anderer Fokus.
Diese Regelmäßigkeit, die macht's halt, ne? Dass man das wirklich, hier ist mein Sohn und dann, genau, der hat seine Kollegin, spielt nämlich dann noch seine Frau und dann entwickelt sich da so eine ganze Story drumherum.
Aber so auch, dass die anderen denken, das ist sein Sohn. Die wissen das auch nicht.
Das ist das Ziel. Ne?
Ja, okay. Genau, das ist das Ziel. Und wie gesagt, das funktioniert, das ist skurril, das ist lustig. Man kann das, wenn man deutsch-österreichisches Kino supporten will und Albrecht Schuch mag, dann kann man sich diesen Film vollkommen gefahrlos ansehen, dann ist er auch eine Empfehlung.
Jetzt nur die eine Frage noch, würdest du so eine Person buchen? Bräuchtest du sowas? Und wäre das interessant?
Ja, also das war das so ein bisschen, was mir so ein bisschen abgegangen ist. Also nee, ich kann mir jetzt ehrlich gesagt keine Situation vorstellen, Und ich dachte auch so, diese Firma ist auch so, aber das macht es natürlich auch ein bisschen interessant. Es ist so merkwürdig, er scheint der Einzige zu sein. Später sagen sie, keiner macht es so gut wie du, aber er scheint da irgendwie der Einzige zu sein. Es scheint so das totale Nischenprodukt zu sein irgendwie, aber scheinbar ist es doch eben so bekannt, dass das dann doch, dass er ständig ausgebucht ist. Ich bräuchte das jetzt nicht. Und das ist das, wo ich dachte, so, okay, wenn du so eine Sozialsatire machst, dann hast du ja oft so ein Thema, das könnte natürlich so Social Media sein und sowas. Und das ist das, wo ich mir dachte, der Bezug fehlt mir so ein bisschen. Ich habe nicht so richtig gesehen, dass wir in irgendeiner Art und Weise darauf zusteuern könnten. Es schien mir das so ein bisschen unrealistisch. Aber dann zum Ende kam es mir eben, dass Leute so komplett in ihrer Arbeit aufgehen, so gerade mit Homeoffice, ne, dass du gar keine Grenzen mehr ziehen kannst zwischen deinem echten, also zwischen deinem Privatleben und der Arbeit. Und das ist natürlich in dem Fall extrem, aber dass du eben, du arbeitest zu Hause, du arbeitest nach 22 Uhr noch irgendwie zu Hause, du machst noch irgendwas schnell fertig oder sowas. Ne? Das kommt ja immer mehr vor und in dem Sinne ist es schon realistisch. Aber ich glaube, ein bisschen anderer Ansatz hätte dem Film noch gut getan.
Ja. Genau, viele Berufe sind ja auch so, dass man Nähe und eine soziale Beziehung zu KollegInnen oder Kundschaft performen muss.
Also stimmt.
Das sehe ich schon, dass da Themen drin sind, die existieren, aber ja, du machst mich jetzt nicht so richtig, du erfüllst mich nicht mit Vertrauen in die Umsetzung gerade.
Nee, also ich hatte nicht die Zeit meines Lebens damit. Das erwartet man vielleicht auch nicht bei jedem Film, aber ich muss wirklich sagen, sozialkritisch gibt es nicht ganz genug her und dann andererseits war er auch nicht lustig, aber es ist keine vergeudete, also er war lustig, aber nicht lustig genug, um das komplett zu tragen. Mhm. Es ist aber auch keine vergeudete Zeit. Wenn man Lust hat auf einen leichten Film mit ein bisschen einer Prise Sozialkritik, mein Gott, heute habe ich es mit den Floskeln, dann kann man sich den V auf jeden Fall ansehen.
Genau, gibt es in der Passage und im Regina und ja, geht hin, wenn das etwas ist, was euch interessiert. Lars hat noch die Wärterin gesehen und etwas für uns eingesprochen. Das bekommt ihr jetzt.
Huhu, ich habe doch die Wärterin geschaut. Ein dänischer Spielfilm von Gustav Möller. Und der hatte 2018 mit dem wirklich sehr, sehr spannenden Kammerspiel The Guilty debütiert. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, da war ein Mann in einer Notrufzentrale und nahm einen Notruf entgegen. Und das Ganze spielte eigentlich auch eben nur in dieser Zentrale. Und das ist so einer dieser klassischen Call-in-Suspense-Thriller gewesen, aber wirklich sehr, sehr gut erzählt und sehr clever inszeniert. Gab ja auch ein Remake sogar mit Jake Gyllenhaal, der hat damals die Hauptrolle gespielt hatte. Genau, richtig. Und jetzt ist Gustav Möller halt eben wieder da und erzählt ein bisschen was anderes und hat hier wirklich eine ganz tolle Hauptdarstellerin vor allen Dingen zu bieten, nämlich Sitze Babette Knudsen. Die kennt man aus sehr, sehr vielen schönen Arthouse-Filmen der Vergangenheit, aber auch der Serie Borgen, da hatte sie auch eine der zentralen Rollen gespielt. Und sie spielt jetzt hier die Wärterin. Das ist Eva und Eva ist eigentlich ziemlich beliebt bei den Gefängnisinsassen. Das sind alles Männer, die dort inhaftiert sind und sie bringt morgens das Frühstück und erkundigt sich auch, wie es den Insassen geht. Am Nachmittag gibt sie Yogakurse, mit denen die Männer ihre Aggressionen besänftigen können. Und ja, diese Wärterin erfüllt eine Mutterrolle unter den Insassen. Allerdings entdeckt sie eines Tages, dass Mikkel neu eingeliefert wird und er kommt in den Trakt für Schwerverbrecher. Sie lässt sich dorthin verlegen und beginnt sein Leben zur Hölle zu machen. Sie begibt sich damit selbst auch in Gefahr, denn das bleibt nicht unbemerkt, dass sie dort also doch irgendwo ein gewisses Interesse daran hat, an diesem Gefangenen. Und was sich dahinter verbirgt, was die beiden für eine Vergangenheit haben, das möchte ich an dieser Stelle natürlich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form verraten. Das solltet ihr euch auch nicht nehmen lassen von irgendwelchen Trailern oder so. Das ist schon durchaus überraschend in jedem Fall und auch gut erzählt. Der Regisseur und Autor Gustav Möller schafft es hier gemeinsam mit seinem Co-Autor Emil Niegard Albertsen, Evas Hintergründe für ihr Handeln lange im Dunkeln zu lassen. Sie konzentrieren sich mit ihrer Erzählung auf den Gefängnisalltag. Die Handlung verlässt dabei nie die Mauern. Das heißt, wir erfahren auch nichts über Evas Privatleben. Dem Zuschauer bleibt es so selbst überlassen, sich seine Schlüsse daraus zu ziehen. Das wird allerdings unterstrichen und geholfen auf jeden Fall von dem großartigen Schauspiel von Cizze Babette Knudsen. Die Auflösung des Films ist dann fast schon ein bisschen konventionell geraten. Die Wärterin, der im vergangenen Jahr seine Premiere feierte auf der Berlinale, zieht allerdings seine Spannung aus der Inszenierung und dem wirklich hervorragenden Ensemble der Darsteller und Darstellerinnen und dem wirklich sehr, sehr guten Hauptdarstellerin, dem Schauspiel von Cizze Babette Knudsen. Also, wenn man das mag, wenn man mal einen etwas anderen Knastfilm auch sehen möchte, einen modernen in jedem Fall auch, und der hier das Ganze eben auch aus der Perspektive einer Wärterin erzählt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall die Wärterin anschauen. Denn der Film ist auf jeden Fall sehr spannend inszeniert, konsequent inszeniert, toll gespielt und sehenswert, wie ich finde. Die Wärterin läuft ab dieser Woche in den Kinos. Bei uns in Leipzig ist er in den Passage-Kinos zu sehen.
Und damit ist nur noch ein Film übrig, den wir nicht gesehen haben, und zwar Bad Genius. Das ist ein Heistfilm, wo es darum geht, dass SchülerInnen im Grunde ins College-System reingehen, um Prüfungen zu manipulieren und entsprechend,
Gab es auch schon einige Filme auch darüber?
Ja. Ja, das ist, glaube ich, einfach ein Thema, was Leute interessiert, was auch irgendwie so eine Vorstellung ist. Hey, wir manipulieren das Schulsystem, jetzt kommen wir ins College rein. Und das Ganze ist auch ein Remake von einem thailändischen Film. Also da, ich habe es nicht gesehen, wir haben es alle nicht gesehen. Ja.
Ich habe nur gesehen, Benedict Wong spielt mit, und der ist ja bekannt aus Doctor Strange und so weiter. Ja. Und spielt dort Wong, natürlich.
In der Tat, ja. Warum auch nicht?
Ja.
Auf jeden Fall, Bad Genius gibt es in den Passage-Kinos und im Regina. Und ich denke, wir spielen noch ein bisschen Musik, bevor wir uns in die Sofaecke setzen.
Ja.
Und wir sind zurück, auch mit der
Die Filmriss-Sofa-Ecke,
wo wir uns heute über eine Serie unterhalten, die zu Ende geht.
Ja, oder schon letzte Woche zu Ende gegangen ist, sozusagen. Es geht um Cobra Kai. Wir haben schon vor 2-3 Jahren irgendwie mal zwischendurch darüber geredet, weil zwischendurch es kam damals, weil die erste und zweite Staffel, ja zwischendurch auch die dritte, sind auf Blu-ray-Disc erschienen, und das ist jetzt deswegen erwähnenswert, weil es eine Streaming-Serie ist, die mit der ersten beiden Staffeln eben bei YouTube Red gestartet ist, dort sehr erfolgreich war. Ich habe damals auch ganz krass gehört, wie erfolgreich die ist, und man konnte die hier in Deutschland eben nicht sehen, weil YouTube Red hier nicht existiert hat. Und dann ab Staffel 3 hat Netflix die Produktion übernommen und das sich gekrallt. Aber da ist im Hintergrund theoretisch, Cobra Kai ist das Dojo der Bösen sozusagen von Karate Kid, und da gab es ja Karate Kid 1 bis 4. Ja, es gab 4. Der 4. mit Hilary Swank, den darf man natürlich nicht vergessen. Und es gab ein Reboot, Soft Reboot mit Jackie Chan, der aber jetzt gar keinen Soft Reboot mehr nicht, dazu später. Und ja, und da es eben von Sony produziert ist, ist es nicht rein Netflix, deswegen gab es eben diese Sachen. Vielleicht werden die anderen Staffeln dann später noch irgendwann auf Blu-ray Disc nachgeschoben. Das freut mich als Sammler natürlich immer mehr, aber jetzt kann man es leider erstmal nur auf Netflix sehen. Okay, sie haben es auch produziert. Und es ging natürlich darum, wirklich 30 Jahre nach dieser Ende der alten Trilogie, nach den alten Filmen, dass es da weitergeht und tatsächlich erstmals Hauptcharakter, sondern der Antagonist aus dem ersten Teil genommen wurde, Johnny, und der von William Zapka gespielt wird. Zapka. Genau, William Zapka. Und auch fantastisch das macht. So ist eigentlich eher so ein Anti-Held, könnte man sagen. Und Ja, und das führt dann auch dazu, dass eben jetzt die Figuren erzählt werden, die Familien haben, auch oder kaputte Familien haben, auch und so weiter. Und ich kann jetzt natürlich, können wir jetzt nicht auf die Handlung über 6 Staffeln eingehen, denn wir haben die meisten das schon gesehen oder so, aber jetzt, da es jetzt zum Ende gegangen ist und demnächst ein Kinofilm wird angekündigt ist, können wir darüber reden. Ich fand auf jeden Fall über die ganze lange Zeit, über 6 Jahre, sind meist so nur 10 Folgen pro Staffel. Die letzte hatte 15, die in 3 Akte aufgeteilt wurden, die eben seit letztem Jahr in 3 verschiedenen sozusagen Punkten veröffentlicht wurden. Und sozusagen sind da am Anfang die Folgen so um die 30 bis 40 Minuten gehen, sind die erstmal nicht so lang und die gehen einfach so richtig soft runter. Und mich, also ich habe da alle Gefühle bei diesen. Ich habe Tränen in den Augen, es ist lustig, ich habe Wut. Also die Serie macht mich so richtig kaputt. Also die Autoren greifen bei mir überall rein. Also ich kenne keine Serie, die packt mich so wie das Ding. Und diese Wendung und die Twists, da komme ich manchmal gar nicht hinterher, wie man das schreibt. Und ich finde die alle auch authentisch. Die Figuren, es sind Jugendliche hauptsächlich, geht es um die Kinder von denen und die ganzen Freunde und so weiter. Die alten Hauptdarsteller leiten sozusagen die Dojos. Am Anfang haben sie noch Krieg, dann kommen noch später andere Hauptcharaktere rein von den anderen Filmen. Die sammeln langsam Stück für Stück, haben auch die Originalschauspieler, spielen die Charaktere von damals, die man auch jahrelang nicht im Film oder so gesehen hat, weil die gar nicht so bekannt sind. Und dann sind das auch wirklich für einen die Figuren. Und das sind meist auch tatsächlich die alten Typen oder Jerry Silver, der später auftaucht, ist auch, der spielt den fiesen Typen einfach nur großartig. Das ist einfach der Hammer. Und es hätte ja sein können, auch weil es eben so nur damals so Nebencharaktere waren, dass die einfach auch keine guten Schauspieler sind. Mhm. Aber tatsächlich füllen die das aus. Und es ist absolut Hammerunterhaltung. Und wenn ich jetzt durch bin, werde ich gleich von vorne nochmal anfangen. Weil es eben, und ich finde, Cobra Kai ist die beste Umsetzung von SAS, wie nimmt man was aus den 80ern, was Altes, macht was Neues, macht nicht das Alte kaputt, sagt eben das Alte, wir respektieren das Alte, machen aber trotzdem für neues Publikum und es funktioniert. Und das Beste eben, bei den Kinofilmen sieht man das oft, man macht vom Franchise ein Soft-Tribut oder was Neues, nimmt alte Charaktere mit rein und bringt sie um. Und die werden meist umgebracht, sterben irgendwie, um dann nur die neuen wieder hervorzuholen. Wo ich dann irgendwie das auch nicht mehr sehen kann, sowas. Entweder macht man was Neues, aber dann alte Charaktere reinzuholen, um sie umzubringen, das macht auch keinen Spaß mehr. So, und das Interessante ist, Cobra Kai funktioniert einerseits für Leute, die Karate Kid-Filme gar nicht gesehen haben. Weil wenn irgendwas kommt, was irgendwie wichtig ist, wird es immer in Flashbacks reingehauen, dass man gleich den Kontext hat. Und dann sind die auch so gedreht, wenn man das jetzt nachholen wollte. Nochmal angenommen, man fängt mit Cobra Kai mit Staffel 1 an. Ist das so gedreht, dass man danach sagt, okay, ich gucke jetzt die 1 und dann hat man das nochmal so nachgeholt. Dann kann man die 2 gucken und dann, weil in der 2 passieren Sachen, die wirklich aus danach, die dann in zweiten Film relevant sind. Und auch wenn die Filme 2 und gerade der 3. war nie sehr gut, aber trotzdem sind die relevant wegen den Antagonisten, die alle wieder auftauchen. Dann werden die wieder aufgewertet. Und ja, dann gab es natürlich das Soft-Reboot sozusagen mit Jackie Chan. Und da kommen wir jetzt zu dem großen Finale sozusagen ungefähr, also ob es ein Finale oder es haben wir auch so produziert, dass man es als Einzelfilm einfach sehen kann, weil tatsächlich Jackie Chan seinen Charakter, der Meister aus dem Film damals mit Will Smith, seinen Sohn, sucht jetzt, den Typen auf, Mensch, den Karate Kid, Ralph Macchio, wie heißt er denn?
Ja, Karate Kid halt.
Ja, Ralph Macchio auf, um einen Schüler in die richtige Bahn zu bringen oder so. Das ist scheinbar in Cobra Kai Legends nicht. In Karate Kid Legends, so heißt der Film, der dann demnächst ins Kino kommt, das Thema. Und das Interessante ist, da machen die aus dem Soft-Reboot sozusagen ein Universum. Und weil die Figur von Jackie Chan hieß auch nicht Miyagi oder so. Der war auch so ein Hausmeistertyp, hat dem Sohn da eben so Sachen beigebracht. Aber die hatten alle andere Figuren ne, andere Namen. Die Figuren hatten andere Namen. Und jetzt ist das so, dass das eben in einem Universum spielt. Das wertet natürlich das Soft-Reboot, was alle verstört hat und sagt, das ist ja gar nicht Karate Kid, wieder auf, weil es jetzt gehört auf einmal wieder zum Universum.
Ja. Ich hatte halt nie große Gefühle für Karate Kid, muss ich sagen. Ich habe das halt gesehen irgendwie in meiner Jugend und dann abgehakt, als es existiert. So, das ist,
habe ich auch.
Genau, aber also was die Serie halt. Also ich glaube, das ist eben, das ist, warum sie funktioniert auch, weil sie etwas nimmt, wo Leute nicht notwendigerweise an der Fortsetzung gelächzt haben, sondern einfach was, wo sie eben auch für sich den Raum haben, das zu entwickeln, weil es keine Erwartung gibt, wie Karate Kid weitergehen muss. Soft Reboot ist nicht so gut angekommen und dann eben auch gleichzeitig anerkennen, dass das halt alles Retro-80er-Typen sind, die da rumlaufen. Also dass die, das wird ja halt auch da durchaus thematisiert, wie halt diese Cobra Kai, der Cobra Kai-Typ am Anfang und dann später hier ja, Karate Kid, wie die Leute eigentlich auch ein bisschen in den 80ern hängen geblieben sind und eben mit dann modernen Jugendlichen interagieren müssen und einen Weg finden, sozusagen die Lektionen von damals neu an die Jugendlichen zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch ein interessantes Framing eben, wie man mit so einem Reboot umgehen kann. Also ich würde mich da der Empfehlung anschließen, wenn man die Serie nochmal, also wenn man Lust hat auf sowas, die Serie tatsächlich nochmal zu nehmen und der auch eine Chance zu geben, ist, glaube ich, auf Netflix zum Teil.
Ja. Auf jeden Fall jetzt komplett auf Netflix natürlich, weil es da produziert wurde. Daniel LaRusso ist natürlich Karate Kid, natürlich. Ja. Und das ist, was du sagst, mit in den 80ern hängen geblieben, ist wirklich, dass die Hauptcharaktere, die Alten, wirklich immer so, selbst die Frau, seine Ehefrau sagt, es ist wie, hier wie früher, hier Dojos, Krieg und so, bist bescheuert, das ist so wie im Film. Also selbst die, dass die neuen Figuren alle wie in unseren in so unserer Jetztzeit sind und die anderen so wie reden wie so aus so einem alten Film, wo selbst die Charaktere sagen, das ist doch hier Quatsch, Dojo kriegt, bist bescheuert oder so. Und da wird das so
gebrochen. Ich habe zwei Fragen. War nicht das eine Problem an dem Soft-Reboot, dass es eigentlich Kung-Fu ist und nicht Karate?
Ja.
Aber das wird jetzt einfach integriert?
Nö, das wird auch integriert, dass das eine Kung-Fu und Karate ist. Wird im Trailer auch schon gesagt, wir machen eigentlich dasselbe. Bei mir ist Kung-Fu, bei dir Karate. Okay. Aber es geht um die Schüler da, ja genau. Und das selbst auch das wird zusammengebracht.
Und meinst du aber, dass man dann die Serie jetzt komplett auch gesehen haben muss, um dann den Kinofilm zu verstehen?
Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das ist so produziert, dass man den wieder einzeln sehen kann. Weil es scheinbar nur Ralf Macchio als Daniel LaRusso auftaucht und Jackie Chan ihn aufsucht. Im Trailer sieht man das schon und sie gehen dann nach New York. Das heißt, alle Nebenhauptfiguren aus der Serie brauchen wir nicht, weil sie komplett an einen anderen Hauptspielort gehen, nach New York, wo es dann um diesen Schüler geht.
Ist der dann auch von Netflix produziert?
Nee, der ist von Sony produziert, ach wie so. Alle. Also mein Sony Gott, hat ja die Markenrechte. Sony hat ja trotzdem Markenrechte, auch wenn Netflix da als großer Produzent drinne hängt.
Verstehe.
Deswegen gab es schon mal auch die Blu-Rays und deswegen werden vielleicht irgendwann die Blu-Rays nachgeschoben, weil haben die so ein Zeitrecht so lange und irgendwann dürfen sie dann auch die rausbringen. Das ist, denke ich mir, das sind die Verträge, weil Sony halt der Marktrechtinhaber ist, dieser Sache.
Genau, wir werden rausfinden, wie der Film da tatsächlich ist, wenn wir ihn hier besprechen. Ansonsten möchte ich noch eine Empfehlung für etwas, was gerade auch Disc Release bekommt, nochmal aussprechen. War einer meiner Filme des Jahres, der es nicht in die unsere Top 10 geschafft hat, nämlich Cranko. Da geht es um John Cranko, einen Ballettchoreografen, der in den 60er Jahren nach Stuttgart kommt und dort eben ein Ensemble von Weltruhm aufbaut. Das Ganze ist sehr, sehr gut inszeniert, unter anderem dadurch, dass das Ensemble im Film vom aktuellen Ensemble des Stuttgarter Ballett gespielt wird und entsprechend alle TänzerInnen auch tanzen können. Und ist ein Film, wo es sehr um Choreografie als kreativen Prozess geht. Also wir kriegen immer wieder halt Blicke in John Crankos Innenleben, wie er sich halt Choreografie vorstellt und dann sieht er halt manchmal einfach im Alltag tanzende Leute oder es gibt eine Szene, wo er im Flugzeug sitzt und wir zoomen auf sein Auge rein und da sieht man dann statt der Pupille von oben auf so eine schwarze Bühne und da tanzen Leute. Also es ist Tanz als Zwangsvorstellung ist auf jeden Fall ein Ding, was drin ist. Ansonsten auch sehr viel wunderschöne Mid-Century Ästhetik möchte ich empfehlen und es ist einer der Preise, die es jetzt geben wird beim
wenn das Bett an ist, musst du es hochziehen.
Ja, ich mach das Bett mal einfach aus.
Das ist derselbe.
Ja. Filmriss, Filmquiz.
Ja, sorry, in der Tat. Und da ja, war es letztes Mal Space Jam, den ihr erraten konntet. Und jetzt finden wir raus, was es diese Woche so gibt.
Das sieht ja keiner an.
Richtig, es hat nicht mal geholfen. Reine Zeitverschwendung, sonst nichts. Aber wenn sie den richtigen fände, oder die richtige, ganz egal, ehrlich. Ich war auch mal lesbisch eine Zeit lang, aber das war mir alles zu feucht. Männer sind immer schön trocken.
War sicher nicht leicht für Venetia. Mit dir als Mutter.
Wieso?
Naja, weil...
Weil was?
Weil du eine verdammt schöne Frau bist.
Ja, wenn ihr wisst, was wir hier gehört haben, dann...
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es Cranko bzw. John Cranko auf DVD, aber auch Freikarten für Monkey und Flight Risk. Zwei der Filme, die sich für Freikarten gut eignen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau.
Es sind Unterhaltungsfilme.
In der Tat. Und damit gehen wir raus.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau.
Ja, danke Jasmin, dass du uns durch die Sendung geführt hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Mach's gut, Robert.
Mach's gut, Jasmin.
Und Alex?
Ja, schöne was hingekriegt.
Fantastisch. Ich glaube, wir spielen uns noch ein bisschen Musik rein und übergeben dann direkt an die 10. Kunst.
Tschüss.
Bye. Ciao.